wenn er diese Leistung jetzt gegen St. Pauli mal vorausgesetzt, er spielt gegen St. Pauli, wenn er die da bestätigen kann, dann wäre das das nächste Ausrufezeichen. Und dann muss man diesen Konkurrenzkampf im Tor vielleicht auch nochmal ganz anders sich anschauen. Ne?
Guten Tag, herzlich willkommen zu Grün auf Weiß, herzlich willkommen zum Podcast des Weserkurier. Mein Name ist Stefan Freie und mir gegenüber sitzt natürlich JJ Bär.
Moin Stefan, moin zusammen in die Werder-Runde.
JJ, deine Kolumne, wie immer am Dienstag im Weserkurier, die Grundlage all dessen, was wir hier versuchen, was wir vorhaben zu besprechen, geht diesmal mit einer These ins Rennen, kann man sagen. Und zwar lautet die These: Grau. Das Leben ist auch grau und auch das Leben eines Fußballvereins ist grau und es gibt nicht nur schwarz auf weiß. Das hat mir sehr gut gefallen. Ich finde, es ist sehr wichtig, das immer mal wieder zu betonen, in allen Zusammenhängen. Aber du sprichst nicht nur davon, sondern eben auch davon, dass es vier unbequeme Wahrheiten gibt, die du uns näher bringst. Und eine davon betrifft einen, ich würde sagen, aktuellen Fall, nämlich Karl Hein, an dem ich immer sage, er passt phonetisch schon so hervorragend nach Norddeutschland. Der wird vermutlich auch am Samstag gegen St. Pauli im Tor stehen, weil Mio Backhaus noch immer nicht von seiner Schulterverletzung genesen ist. Eigentlich ist das keine unbequeme Wahrheit, sondern gar kein Problem nach allem, was wir gesehen haben.
Würde ich auch so sagen, ja. Also die Leistung, die Karl Hein in München gebracht hat, die war überraschend gut. Sehr, sehr ordentlich, muss man sagen. Er hat eine deutliche Werder-Niederlage verhindert. Und hat sehr früh in diesem Spiel gezeigt, dass er auf Augenhöhe ist mit den Angreifern, die da auf ihn zukamen. Man muss ja erstmal so eine coole Parade gegen Kane und Co. machen, wie er das schon direkt in der Anfangsphase gemacht hat. Das war ein sehr, sehr ordentliches Ausrufezeichen. Und wenn er diese Leistung jetzt gegen St. Pauli mal vorausgesetzt, er spielt gegen St. Pauli, wenn er die da bestätigen kann, dann wäre das das nächste Ausrufezeichen. Und dann muss man diesen Konkurrenzkampf im Tor vielleicht auch nochmal ganz anders sich anschauen. Ne?
Mhm. Wobei man sagen muss, ich glaube, Torhüter haben es in der Regel relativ leicht oder leichter als andere Debütanten, weil sie natürlich in erster Linie reagieren.
Das stimmt und das war auch gerade natürlich in München die Hauptaufgabe, dass er reagieren musste. Das ist ja jetzt kein Spiel, wo du als Torhüter ins Aufbauspiel aktiv sehr viel eingebunden bist, sondern du kriegst eigentlich permanent auf die Hütte. Es gibt Torhüter, die sagen, das ist das einfachste Spiel für einen Torhüter, wenn du in München spielst, weil du dich da zeigen kannst. Ne? Du kriegst 15 bis 20 Schüsse aufs Tor, davon gehen nachher vier rein, wie bei Hein und bei vielen anderen kannst du dich auszeichnen. Nachher sagen alle, bester Mann war der Torhüter, wo du das Spiel 0-4 verloren hast. Das war genau so ein Spiel gewesen. Aber trotzdem musst du natürlich die Bälle erstmal so halten, wie er sie gehalten hat. Das war sowohl im 1 gegen 1 sehr, sehr stark, als auch die Reflexe bei dem einen abgefälschten Schuss. Das war schon sehr in Ordnung. Ich hätte eigentlich Mio Backhaus gewünscht, dass er auch mal so ein Spiel bekommt, wo er mal zeigen kann, hier, das ist die ganze Palette meines Torwartspiels. Aber das ging jetzt leider nicht wegen der Schulterverletzung.
Der Mio Backhaus hatte einen schwierigen Einstand, sich dann aber durchaus stabilisiert und zuletzt ordentliche Leistung gebracht. Würdest du trotzdem behaupten, Karl Hein habe noch einen Vorteil gegen ihn? Was macht er noch besser als Backhaus oder sind die auf einem Niveau?
Ich finde, es ist noch zu früh zu sagen, die sind auf einem Niveau oder der eine ist besser als der andere. Was mir bei Karl Hein jetzt in München extrem aufgefallen ist und darauf hat ja auch der eine oder andere Führungsspieler nach dem Spiel hingewiesen. Von Beginn an diese Ausstrahlung, diese Souveränität, da war keine Nervosität, da war überhaupt nicht das Gefühl, dass er irgendeinen Druck verspürt oder sowas. Der war sofort da und hat wie selbstverständlich auf dieser Bühne mitgespielt. Ne? Das hat sich so ein bisschen abgezeichnet. Er hatte auch ein sehr gutes Länderspiel gehabt. Das ist keine vier Wochen her. Er ist ja Torhüter von Estland. Die haben in Italien gespielt. Und in Bergamo war das. Und obwohl sie dieses Spiel, ich glaube, 5-0 am Ende verloren haben, stand es nach 60 Minuten noch 0-0 und bester Mann auf dem Platz war Karl Hein. Mhm. Ja, das war schon eine sehr spannende Situation. Auf der einen Seite hattest du Gianluigi Donnarumma, der zu dem Zeitpunkt gerade von PSG, also von Paris zu Manchester City gewechselt war, absoluter Weltklasse-Torhüter. Und ihm gegenüber stand Karl Hein, unser Karl Hein, den viele in Bremen gar nicht kannten.
Unser Karl Hein, das klingt
und hat eine super Leistung gebracht. Er ist mit, ich glaube, mit 11 starken Saves in die Statistik eingegangen in diesem Länderspiel. Und das hat ja auch schon so einen Hinweis gegeben, dass du den bringen kannst. Und da ist ja mein Lieblingsthema bei Torhütern, Spielpraxis. Ja, wir haben das schon am Anfang diskutiert, dass es darum ging, Zetterer oder Backhaus zum Saisonstart. Und ich finde, für einen Torhüter ist Spielpraxis extrem wichtig. Und wenn wir uns das anschauen, ist das eigentlich der gravierende Unterschied zwischen Karl Hein und Mio Backhaus. Nehmen wir uns nur die letzte Saison mal vor. Hat Mio Backhaus 5 Einsätze gehabt. Die waren alle in der U20-Nationalmannschaft des DFB. Hm. Keinen einzigen Einsatz im Verein, weil er halt Ersatztorhüter war bei Werder hinter Michel etc. Karl-Heinz hingegen hat in diesem gleichen Zeitraum 42 Spiele gemacht. Ja. In der spanischen ersten Liga, wo es dann auch gegen Real Madrid geht, gegen Barcelona, gegen Atletico Madrid, also gegen solche Kaliber wie jetzt Bayern München, hat er seine Leistung gezeigt. Er hat in der Nationalmannschaft gespielt, WM-Qualifikation, Nations League, alles auf höchstem Niveau. Und diese 42 Spiele, die merkst du jetzt einfach, der ist einfach sicher in seinen Abläufen.
Mhm. Das heißt, da hat er einen deutlichen Vorteil gegenüber Mio Backhaus, den der Mio im Moment sowieso verletzt, gar nicht so schnell wird aufholen können.
Ja, da kann Mio auch nichts für. Ne? Das ist jetzt auch für ihn eine sehr, sehr unglückliche Situation, dass er sich an der Schulter verletzt und dann hast du den Rivalen, den bisher keiner in Deutschland so richtig einschätzen konnte. Werder hatte den zwar schon länger auf dem Schirm, reden wir vielleicht noch drüber gleich, aber wir jetzt als Journalisten oder auch der normale Werder-Fan hat jetzt wenig Bezug zu Karl-Heinz gehabt, um zu sagen, okay, der kann diesen, das sind die Stärken, das sind die Schwächen und der ist besser oder schlechter als Mio Backhaus. Das hat man jetzt dann erstmal gesehen in München, was Karl-Heinz kann. Und das hat natürlich auch Mio Backhaus gesehen. Ne? Hm. Aber wenn ich jetzt überlege, ich wäre Mio Backhaus, ich habe eine Schulterverletzung, vielleicht würde ich in dieser Woche sogar über Grenzen gehen, damit ich irgendwie dieses Spiel gegen St. Pauli machen kann. Ich will wieder zurück ins Tor. Das ist ja so diese alte Logik von Budde, von unserer Werder-Legende Budenski, der immer gesagt hat, bevor mein Rivale auch nur ein Spiel machen konnte, bin ich mit allen Verletzungen ins Werder-Tor gegangen. Denn ich wusste ja, der ist auch gut. Ne? Und nachher hält er ein paar Bälle, wird angeschossen und dann heißt es, der muss im Tor bleiben und ich bin meinen Platz los. Da musste ich jetzt dran denken am Wochenende. Ne? Also wenn es irgendwie geht, wird Mio alles dafür tun, gegen St. Pauli zu spielen. Das werden wir dann erst am Tag vom Spiel wissen oder vielleicht auch erst am Spieltag selber. Er ist halt die Nummer 1 bei Werder nach wie vor. Daran will Horst Steffen ja auch nicht rütteln. Aber je mehr Spiele dieser Qualität Karl-Heinz macht, von dieser Qualität, die er jetzt in München gezeigt hat, desto offener wird natürlich dieses Rennen. Ne? Denn Mio fehlt genau das. Ihm fehlt so ein Spiel, wo er unter Dauerfeuer des Gegners seine ganze Bandbreite des Torwartspiels mal zeigen kann. Ne?
Im Vergleich hast du geschrieben, wo Backhaus seine gelernten Torwartabläufe abspult, agiert Hein mehr instinktiv. Was soll mir das sagen?
Das ist eine komplett unterschiedliche Ausbildung der beiden Torhüter. Ne? Bei Karl-Hein musst du wissen, der ist nicht in einem deutschen Nachwuchsleistungszentrum und nicht beim DFB durch die Torwartschule gegangen. Der ist in jungen Jahren, ich glaube, er war 15 oder 16, ist er aus seiner Heimat dann nach England gegangen, in die Akademie vom FC Arsenal. Übrigens gab es da auch dann einen Tipp von Per Mertesacker, der ist ja zuständig auch für diesen Bereich bei Arsenal, unsere ja. Werder-Legende, der gesagt hat, der Junge ist in Ordnung, den könnt ihr holen. In dieser Akademie ist er ausgebildet worden und die englischen Torhüter, das haben wir ja zum Glück bei vielen großen Turnieren erleben dürfen als deutsche Fußballfans, werden nicht so ausgebildet wie unsere, die haben andere Schwerpunkte. Oder sagen wir so, wir bilden die besseren Torhüter aus. Und das siehst du bei Mio. Ne? Mio ist ein super ausgebildeter Torhüter, der ganz sicher in seinen Abläufen ist. Der Situation A und er weiß sofort, was muss ich abrufen. Situation B und er weiß sofort, was muss ich abrufen. Das sitzt bei dem ganz tief. Bei Karl-Heinz ist es anders. Karl-Heinz macht ganz viel, was er sich so abgeguckt hat von anderen. Ne? Erinnerst du dich auch an diese Szene, wo er diesen Flugkopfball hat? Mhm. Das war 100% Manuel Neuer. Das hat Manu so oft gemacht und da musste ich ein bisschen schmunzeln, als ich das im Spiel schon sah. Und nachher sagte Karl-Heinz ja auch, dass er sich das abgeguckt hat. Ne? Dass er schon als Kind vom Fernseher saß und sich diese Neuer-Szenen abgeguckt hat. Und das fällt halt auf in diesem Spiel. Ne? Mio wirkt dadurch ein bisschen unauffälliger. Ne? Da muss man schon sehr genau hinschauen, um das zu sehen. Und Karl-Heinz, das ist so ein bisschen wie Oliver Kahn früher. Ne? Nochmal hier einen Reflex ausfahren und da einen Reflex ausfahren und dann auch spektakulär nach hinten fallen. Das ist so diese Lust am Torwartspiel. Mhm. Etwas seriöser würde ich sagen, Mio Backhaus, aber mitreißen damit Sicherheit Karl-Heinz.
Mhm, okay. Werder hat ihn seit 2 Jahren auf der Liste, schreibst du.
Ja.
Oder im Blick, um es wörtlich zu zitieren. Das heißt, da hätte schon vorher was passieren können, aber es ging nicht, weil Karl-Heinz nicht wollte. Lieber die englische Torwartausbildung genießen wollte.
Nein, er war ja dann gar nicht mehr in England. Er ist ja letzte Saison nach Spanien ausgeliehen ne? Worden zu Valladolid. Aber Werder war auf verschiedene Szenarien vorbereitet. Eigentlich war das nicht Werders Plan A gewesen, einen so jungen Torhüter zu holen. Karl-Heinz ist ja erst 23. Also es war nicht der Plan in den letzten Jahren, sondern man hatte eigentlich so ein Profil sich zurechtgelegt, wenn wir den jungen Mio Backhaus denn mal ins Tor stellen müssen, weil Michael Zetterer ein Riesenangebot bekommt. Zum Beispiel aus England war ja letztes Jahr Vereine dran. Da war ja von Eintracht Frankfurt noch gar nicht die Rede gewesen. Dass wir dann vorbereitet sind. Und dann hatten sie eigentlich das Profil sehr guter Bundesliga-erfahrener oder Erstliga-erfahrener gestandener Mann, den wir problemlos bringen können, wenn es mit Mio nicht klappt. Vor diesem Transfer von Karl-Heinz war die Situation jetzt dann aber anders, denn Werder hatte kein Geld. So ein bisschen die Vorgabe war dann eher, wir suchen einen jungen Torhüter, der nach Möglichkeit nichts kosten darf, der aber ganz viel können muss, damit er ein richtiger Rivale für Mio Backhaus ist und da auch im Training und wenn er denn mal ein Spiel Druck macht, was wir jetzt ja auch gesehen haben, dass das aufgeht, und der aber noch entwicklungsfähig ist. Für den Fall, dass wir uns den dann sichern können, zum Beispiel durch eine Kaufoption, daher mit Kaufoption, so ist er jetzt auch bei Karl-Heinz gekommen, dass wir dann einen jungen Torwart haben, um Werte zu schaffen. Dieses Werteschaffen steht ja bei Werder über allem, wenn sie einen Spieler unter Vertrag nehmen. Und das sollte auch hier bei Karl-Heinz passieren. Und deshalb dieser Wechsel in dieser Torwartstrategie, nicht den erfahrenen Backup holen, der schon 200 Bundesligaspiele hat. Das wäre so die Kategorie Schwolo gewesen, über der auch viel spekuliert wurde, nachdem Zetterer nach Frankfurt gegangen war.
Ja.
Sondern deshalb dann der Switch hierhin. Und Karl-Heinz kannten sie sowohl aus Spanien, da hatten sie sich den schon mal angeschaut, aber auch und vor allen Dingen aus der Nationalmannschaft. Es gab Werder-Scouts bei verschiedenen Länderspielen, wo er halt überzeugt hat in jungen Jahren.
Jetzt musst du mir vor dem Hintergrund dieser Erläuterung nochmal die Rolle von Markus Kolke dann vielleicht etwas näher bringen, weil der ist ja eigentlich schon der erfahrene Backup.
Ja, aber offenbar spielt er ja in diesen Gedanken keine Rolle. Ne? Also er ist dann eher dafür da, im Trainingsbetrieb das Torhüterniveau hochzuhalten und alle Spielformen machen zu können, egal ob ein Torhüter jetzt ausfällt oder nicht ausfällt. Und wichtig für dieses Arbeiten in diesem Torwartteam um Trainer Kiki Fander, dass du da so eine Gruppe hast, mit der du jederzeit verlässlich arbeiten kannst. Ich glaube, diese Verlässlichkeit, die war bei Kolke ganz, ganz wichtig. Aber das ist nicht der, den sie im Tor sehen, weder kurzfristig noch mittelfristig noch langfristig. Deshalb gab es immer diese Szenarien ABC.
Ich bin Marco Mock, ich bin Personalberater, ich bin Headhunter, ich berate meine Kunden, ich stehe ihnen zur Seite, den Mandanten wie auch den Kandidaten. Im gesamten Prozess von A bis Z bin ich dabei. Und das ist der große Vorteil, die Erfahrung, die ich selbst habe. Ich habe selbst über 20 Jahre Berufserfahrung weltweit sammeln dürfen und kann dadurch natürlich mit meinen Mandanten und auch mit meinen Kandidaten auf Augenhöhe diskutieren, beraten, anleiten, führen.
Gut, dann würde ich mal sagen, gehen wir doch gleich mal vom vierten deiner unbequemen Wahrheiten zur ersten. Die da lautet, Werder fehlt ein Torjäger. Und mit dieser Feststellung oder mit dieser These, muss man ja sagen, sind wir dann ja sofort bei Victor Boniface.
Genau, deshalb würde ich es auch gar nicht mal These nennen, sondern Feststellung. Es hat sich nichts dran geändert, wenn wir ehrlich sind, seit der letzten Transferwoche. Auch damals haben wir hier gesessen und gesagt, Werder fehlt ein Torjäger und hoffentlich kriegen sie noch einen. Sie haben im Sommer 4 Stürmer abgegeben und haben dann lange, lange, lange gesucht nach einem Torjäger. Da sind viele Sachen auch geplatzt oder Spieler haben sich dann anders entschieden. Am Ende gab es diese überraschende Option Boniface. Die Euphorie war groß, das haben wir auch besprochen. Ich war von Anfang an ein bisschen skeptischer. Würde mich natürlich trotzdem freuen, wenn er jetzt gegen Pauli reinkäme und würde 2 Tore machen. Problem ist halt, es deutet nichts darauf hin. Also sein körperlicher Zustand lässt nach wie vor sehr zu wünschen übrig. Die Kurzeinsätze, die er hat, die sind mit viel Wohlwollen durchschnittlich. Die Trainingsbelastung ist auch durchschnittlich. Dass man jetzt mal gucken muss, wie lange wird es dauern, bis wir den spielfähig kriegen. Also so spielfähig, wie er in Leverkusen mal war, als er die ganze Liga zusammengeschossen hat. Das ist ja vom Prinzip her ein super Torjäger gewesen. Aber der ist ja kaum wiederzuerkennen, was jetzt primär an der körperlichen Verfassung liegt. Und das Problem ist halt, 71 Spielminuten bisher gesammelt bei Werder Bremen, kein Tor geschossen. Das kann man sagen, naja, gegen Bayern hätte er fast, war aber abseits. Aber ne, Abseits-Tore zählen nicht. Und hätte Werder da auch nicht geholfen, hätte mit anderen Toren Werder mehr geholfen. Also muss mal gucken, wie geht es weiter. Wenn der denn spielfähig wird, das wird mit Sicherheit einige Wochen dauern, bis der konstant spielfähig sein kann, dann ist Afrika Cup. Dann ist er auch wieder weg. Dann muss man mal gucken, wie kommt ein Spieler dann, auch ein Spieler mit solchen körperlichen Vorschädigungen vom Afrika Cup zurück. Also wie hat er da trainiert, wie ist er da behandelt worden, wie war da die berühmte Belastungssteuerung und die medizinische Versorgung. Das ist nicht immer mit den Standards per Werder zu vergleichen, das ist einfach so. Sodass du im Prinzip sagen musst, die Jungs, die außer Boniface im Sturm bei Werder sind, die müssen es eigentlich richten in dieser Saison. Und das sind ja eigentlich die, denen man es nicht zugetraut hat, ne?
Ja, das eben. Lass uns doch mal eben bei Boniface bleiben. Also du sagst oder du beziehst dich eindeutig auf seinen Fitnesszustand. Es ist nicht das Knie, das ihn womöglich jetzt schon, sagen wir mal, ein bisschen bremst.
Ja, die Frage ist ja, wie sehr kannst du ihn trainieren? Ne? Also wenn du ein Stürmer bist mit dieser körperlichen Voraussetzung, der ist ja jetzt nicht 1,60 Meter und federleicht wie Leo Messi, ist ja ein richtiger Brocken, ne? Das ist ein richtiger Mittelstürmer. Und du hast dann Probleme im Knie, du hast Probleme mit dem Knorpel, du hast Probleme mit dem Kreuzband. Dann musst du ja auch immer gucken, wie viel Belastung hält dieses Knie aus. Ne? Also kannst du immer an die Grenze gehen. Und das Wichtige ist ja nicht, dass er Dienstag und Mittwoch im Training gut funktioniert, sondern das Wichtige ist ja, dass er am Wochenende möglichst viel Bundesliga spielen kann.
Und mit also der Belastung kommt dann die Fitness, ne? Das ist genau der Punkt. Du brauchst die Belastung, um dir die Fitness zu holen. Insofern hängt das eine mit dem anderen durchaus zusammen, womöglich. Ja, es ist bitter. Du hast es schon angesprochen. Wir haben jetzt oder müssen uns verlassen auf die Stürmer, die noch da sind, von denen Werder vorher, beziehungsweise nicht nur Werder, sondern ja alle gesagt haben, das wäre vielleicht doch ein bisschen dünn. Wir haben mit Ginma und Gröll zwei Stürmer, die sich in der Spitze zentral nicht so wohl fühlen. Und wir haben mit Keke Top jemand, den man jetzt zumindest kurzfristig in die U23 geschickt hat, um Spielpraxis zu sammeln. Das ist tatsächlich ja kein Aufgebot, wo man sagt, besser geht's nicht, sondern gerade in der zentralen Sturmspitze fehlt da dann womöglich was. Wie kann man das denn kompensieren?
Ja, nicht indem man es einfach so weiterlaufen lässt, ne? Denn was wir gesehen haben von Marco Gröll ist genau das, was wir auch hier schon besprochen haben. Er ist eine Arbeitsbiene, sehr fleißig, viel unterwegs, aber er ist halt kein Torjäger. So, der wird dir in einer Saison zwischen 3 und 5 Tore machen. Das hat er schon nachgewiesen, aber er ist jetzt nicht derjenige, der dir viele Spiele gewinnt. Justin Ginma hat ganz viel Potenzial, allerdings auch enorme Schwankungen in allem, was er tut. Es ist nach wie vor nicht so, dass er gesetzter Stürmer bei Werder Bremen wäre, der dir verlässlich 10 bis 20 Tore in der Saison schießt. Macht er einfach nicht. Dieser Entwicklungsschritt steht aus. Ob er den jetzt geht, ist eine sehr spannende Frage. Da müsste Horst Steffen aus ihm jetzt was herauskitzeln, was der vorherige Trainer Ole Werner nicht hinbekommen hat. Ne? Und so muss man das Ganze vielleicht ein bisschen nach hinten verlagern, in diese offensive Reihe, dass man sagt, okay, Sammy Mbangula, haben wir ja schon gesehen, die Torgefahr. Auch dieser Weg in den Strafraum, den er immer wieder sucht, um Elfmeter dann zu provozieren, was ja auch schon zweimal geklappt hat. Der muss mehr Torgefahr reinbringen, mehr Tore erzielen. Auch Gratas kann das mit Sicherheit und Romano Schmid. Ja, Romano Schmid nicht nur vom Elfmeterpunkt dann gefordert, sondern grundsätzlich bin ich der Meinung, wenn du fußballerisch so gut bist wie Romano Schmid, dann sollte die Tatsache, dass dein Wechsel jetzt nicht geklappt hat, wieder nicht geklappt hat zu einem größeren Verein, nicht wie so ein Rucksack auf dir lasten, sondern sollte das ihn anspornen. Also in so einer Mittelfeldreihe mit Magula, Bertas, Schmid sollte Romano Schmid meiner Meinung nach nicht derjenige sein, der mitspielt, sondern derjenige sein, der am besten ist. Ne? Er ist am längsten bei Werder, hat ganz viel Erfahrung auch auf internationaler Bühne mit der österreichischen Nationalmannschaft sammeln können. Er hat viel mehr Torgefahr, als er bei Werder immer wieder zeigt in seinem Fuß. Und da würde ich mir wünschen, dass bei dem jetzt dann auch so ein Schub kommt, dass man sagt, okay, wenn du vorne eine Arbeitsbiene wie Krüll hast, hast aber dahinter torgefährliche Leute wie Mangula und Romano Schmid, das geht auf, ne?
Klar, sicherlich. Trotzdem, Keke Top hatte eigentlich ganz gute Ansätze, wenn ich mich erinnere an den Saisonstart. Ich weiß gar nicht, in welchem Spiel ist er reingekommen? Ist es dir noch gegen
Leverkusen?
Leverkusen, das fand ich ganz anständig, was er da gemacht hat. Und trotzdem fehlt ja da offenbar etwas, um das vielleicht noch etwas nachhaltiger in die Mannschaft einzubringen, beziehungsweise um sich mal einen Platz vielleicht auch, wenn dann gerade kein anderer da ist, in der Startelf zu sichern. Eine Saison liegt jetzt hinter ihm. Das ist so eine Saison, die er sicherlich brauchen sollte auch, um sich hier oder um hier anzukommen. Aber so richtig aus dem Quark ist er noch nicht gekommen.
Keke Top war in der Vorbereitung nicht gut, ne? Das muss man einfach sagen. In diesem Sommer, da hat er die Chance gehabt oder hätte er die Chance gehabt, Pluspunkte zu sammeln beim neuen Trainer. Deshalb war es verständlich nach dieser, man kann sagen, schwachen Vorbereitung von Keke, dass der Trainer jetzt dann auf Krüll gesetzt hat und nicht auf Keke Top. Also auf ein ganz anderes Stürmerprofil vorne. Grundsätzlich finde ich bei Keke Top die Erwartungshaltung das Problem. Ne? Das hat mich schon gewundert, als er letztes Jahr dann aus Schalke kam nach Bremen, da war ja quasi der spektakulärste Sommerneuzugang, weil lange nichts weiteres passiert war. Ja. Die Kids sind ausgerastet, der musste Autogramme schreiben und Selfies machen, als gäbe es keinen Morgen mehr. Und ich habe mir immer gedacht, wenn das mal alles so in Ordnung ist, denn er ist nach wie vor ein Stürmer in Ausbildung. Das soll jetzt gar nicht schlecht klingen, sondern man muss ja gucken, was hat er denn auf Schalke getan? Er hat auf Schalke eine Saison in der zweiten Liga gespielt, wo er jetzt auch nicht die ganze Liga in Grund und Boden geschossen hat, sondern da so die ersten Schritte in den Männerfußball gemacht hat. Ein paar Mal mitgespielt hat, ein paar Mal Tore geschossen hat, aber nicht so, dass man jetzt sagen muss, okay, der hat sich jetzt für Höheres empfohlen. Und auch bei Schalke gab es damals zunächst mal nach der Hinrunde die Überlegung, wir leihen den mal aus, damit der mal irgendwo 30 Spiele macht, was auf Schalke gar nicht abzusehen war, dass er dann in der Rückrunde Stammspieler wurde. Damit der in einen Rhythmus kommt, damit er sich entwickeln kann, damit der Männerfußball richtig ankommt. Dieses richtig Ankommen im Männerfußball, das ist das, was Ole Werner dann in Bremen letztes Jahr aufgegriffen hat und gesagt hat, der muss jetzt erstmal gegen die Innenverteidiger der Bundesliga, das sind im Vergleich zur zweiten Liga nochmal ganz andere Kanten, aber auch in einem ganz anderen Tempo, einer ganz anderen Aggressivität gegen den Ball und gegen den Stürmer. Da muss er jetzt erstmal sich zurechtfinden, den Körper dafür bringt er mit, den Rest muss er lernen. In diesem Lernprozess ist er nach wie vor. Er ist dann ein paar Mal zurückgeworfen worden von der einen oder anderen Verletzung, aber dieser Lernprozess, der ist eigentlich eher noch am Anfang, als dass er bald abgeschlossen wäre, denn dafür hat er einfach zu wenig in der ersten Liga gespielt.
Und es ist auch hier natürlich für einen jungen Spieler wie Keketop selten gut, wenn er dann zurückkommt in seine Heimat, kommt aus Knarrenburg, quasi also kommt er zurück in seine Heimat und alle jubeln und sagen, er ist wieder da und er wird uns jetzt sehr helfen. Das konnte er natürlich an der Stelle nicht sein. Und dann, erfahrungsgemäß, macht ja so ein Jahr auch etwas mit dem Stürmer, weil der selber auch gewisse Erwartungen an sich stellt, die er dann regelmäßig nicht erfüllen kann, ganz abgesehen von den Erwartungen der Außenwelt. Aber da sind wir vielleicht auch schon wieder beim Punkt Grau statt Schwarz oder Weiß. Er ist kein absoluter Fehleinkauf. Er ist noch in Ausbildung. Und auf der anderen Seite muss aber auch noch mehr kommen von ihm. Vielleicht muss er sich resetten einfach mal und sagen, ich fange bei Null an. Geht ja auch manchmal.
Würde auch gehen. Ich würde diese Grauzone bei ihm aber genau als passend empfinden. Das ist ja einer dieser Punkte, auf die Clemens Fritz im Sommer hingewiesen hat, als er mit der Grauzone kam. Das heißt, es gibt nicht immer nur dieses Schwarz oder Weiß. Wenn wir jetzt Keketop anschauen, da war nicht alles weiß, was er geliefert hat. Es war aber jetzt beim besten Willen auch nicht alles schwarz, also im Himmelswillen nicht. Das ist im Kopf ein ganz klarer Junge, der ist ehrgeizig, der will. Aber er muss halt noch viel lernen. Ne? So, und wo hätte er das lernen sollen? Schalke war mehr Chaos drumherum und in der Mannschaft viel Tohuwabohu. Da hat ihn jetzt auch keiner an der Hand genommen und hat ihm Profifußball erklärt. Also ist es bei ihm so ein bisschen Learning by Doing gewesen. Das hat er auf Schalke dann unter den Umständen richtig gut gemacht. Dann kommt er hier nach Bremen, muss sich erstmal in der Mannschaft eigentlich hinten anstellen, auch wenn die Fans enorme Erwartungen hat, ein bisschen verlorener Sohn kehrt nach Hause und der rettet jetzt hier Werder im Sturm und wird so eine Stürmerlegende. Da bringt er die Statur zwar für mit, aber alles andere halt noch nicht. Aber was mich beruhigt bei ihm ist, erstens im Kopf ganz klar und zweitens hat er diese Statur. Das heißt, wenn ein Trainer wie Horst Steffen jetzt mal mit dem in Ruhe ein paar Monate, vielleicht auch mal ein oder zwei Jahre arbeiten kann, dann kann das ein richtig guter Bundesliga-Stürmer werden. Aber er muss diesen Schritt erst noch machen. Man kann das jetzt nicht von ihm erwarten nach dem Motto, Boniface funktioniert nicht, also macht Keketop das. Also da liegen dann rein von der Erfahrung her und von der Art auf hohem Niveau zu performen Welten zwischen diesen beiden Spielern.
Wobei ich mich wundere über die Aussage, ein bis zwei Jahre, ich habe das Gefühl, in der heutigen Fußballwelt sind ein bis zwei Jahre eine Ewigkeit und so lange hat keiner mehr Zeit. Also spätestens im Sommer könnte ich mir vorstellen, wird sich da irgendwas tun, weil vielleicht eine der beiden Seiten, Verein oder Spieler, eine so große Unzufriedenheit aufgebaut hat, dass man sagt, wir müssen mal was anderes machen. Und wenn es denn so weitergeht wie bisher.
Ja, aber es muss ja nicht gut sein, dass heute keiner mehr diese Zeit mitbringt, ne? Weil du musst mit jungen Spielern ja auch arbeiten. Ganz im Gegenteil,
da sind wir wieder bei Grau und nicht Spaß.
Genau. Ja. Ja. Und bei Justin Ginmar komischerweise bringen viele diese Geduld auf, ne? Vielleicht weil der auch mehr Einsatzzeiten hat und schon das ein oder andere Tor mehr geschossen hat, aber im Prinzip muss der ja auch noch ganz viel lernen, muss vor allen Dingen auch noch nachweisen, dass er den Körper hat, der wirklich mal 30 Bundesligaspieler durchhält. Mhm. Er wird natürlich auch viel gefoult, muss man dazu sagen. Und Keketop braucht einfach Zeit, um sich zu entwickeln. Ob ihm dann Einsätze in der U23 wirklich weiterbringen, da bin ich immer noch so ein bisschen skeptisch, weil vom Kopf her ist er auf Bundesliga ausgerichtet, er will Bundesligaspieler sein. Das ist für ihn, für das Umfeld dann immer schwierig, wenn es runtergeht in die U23, weil damit dann auch Erwartungen verbunden sind. Ne? Jeder denkt dann, ah ja, der bombt in dieser Regionalliga dann alles in Grund und Boden. Darum geht es bei ihm aber ja gar nicht. Man soll ihn da gar nicht an Toren messen, sondern man soll ihn in seiner Gesamtentwicklung messen. Die Spiele in der U23, die er vielleicht hier und da noch machen würde in der Saison, dann helfen bei dieser Entwicklung. Ja gut, sei es drum. Mir wäre es lieber, er würde diese Erfahrung oben gegen die Bundesliga-Innenverteidiger machen.
Unklar, ja, ja. Wobei das ein guter Test auch nochmal ist für den Kopf eines solchen Spielers, ne? Ich glaube auch nicht, dass du von einem Stürmer erwarten kannst, er spielt jetzt mal eben in der Regionalliga und schießt alles kaputt. Das wäre auch völlig falsch, aber du kannst von einem Stürmer, der eben klar im Kopf ist, was wir Keke ja unterstellen, erwarten, dass er eine sehr engagierte Leistung zeigt, was er halt will. Und da gibt es eben verschiedene Beispiele. Wer nicht klar war im Kopf in den letzten Jahrzehnten, kann ich ja bald schon sagen, der hat dann auch eine entsprechende Leistung in der U23 abgeliefert. Das waren aber regelmäßig auch die Spieler, die dann oben auch ihre Probleme hatten. Und die, die performt haben, die gesagt haben, ich nutze diese Chance, mal wieder bei einem Fußballspiel, bei einem Pflichtspiel von Anfang an auf dem Platz zu stehen und zu zeigen, dass ich will und dass ich auch kann. Die haben es auch leichter oben gehabt. Das ist ein ganz neuralgischer Punkt, finde ich dann immer auch an der Stelle.
Mag ich dir gar nicht widersprechen. Können wir genau so stehen lassen, wie du es gesagt hast. Nur unterm Strich, und dann kommen wir zurück zu meiner These oder Feststellung am Anfang. Werder hat keinen Torjäger. Jetzt sind 6 Pflichtspiele rum. Werder ist aus dem Pokal ausgeschieden. Werder steht knapp über dem Tabellenkeller, was jetzt zu erwarten war angesichts des nicht so einfachen Auftaktprogramms. Aber es fällt halt auf, es ist nicht der eine Spieler da, der die Tore schießt. Und daran wird man arbeiten müssen.
Wir bleiben bei Grau, Schwarz und Weiß und gehen über zum nächsten Spiel, zum Spiel gegen St. Pauli. Du hast den Satz formuliert, der da heißt, das Spiel gegen St. Pauli wird entscheiden, ob diese Mannschaft schneller zu einer Einheit zusammenwächst oder ob das länger dauert. Wird die Entscheidung in diesem einen Spiel gefällt? Ist das nicht ein bisschen zu viel Schwarz-Weiß? Und könnten wir da nicht sagen, Grau betrachtet, wäre das Spiel gegen St. Pauli eine gute Chance, um das zu zeigen. Aber sie können auch im darauffolgenden Spiel vielleicht noch zusammenwachsen.
Natürlich können sie das, aber das Tempo, mit dem das passieren wird, das wird dann schon dadurch entschieden, wie dieses Spiel gegen St. Pauli ausgeht. Ne? Wir haben ja gesehen, was passiert ist mit dieser Mannschaft, dieser neu zusammengewürfelten Mannschaft beim 4:0-Sieg in Mönchengladbach. Das war so ein Brustlöser, da ist so viel Druck abgefallen, da war plötzlich so viel Spaß und Begeisterung zu erkennen und plötzlich haben auch die Jungs selber daran geglaubt, hey, wir können eine stabile, vernünftige Saison spielen. Das war bis dahin ja völlig unklar, ob Werder das kann.
Ja, und eine Woche später haben sie 0:3 gegen Freiburg verloren. Nach einer, sagen wir mal, deutlich durchwachsenen Leistung.
Das ist richtig. Und zwar gegen einen Gegner, der sehr, sehr, sehr viel besser war als Mönchengladbach. Der auch sehr, sehr, sehr viel besser war als eine Woche davor Bayer Leverkusen.
Der einen sehr unberechtigten Elfmeter erhalten hat, muss man natürlich auch sagen.
Ja, haben wir hier auch drüber gesprochen. Aber auch wenn diese Entscheidung anders ausgefallen wäre, hätte Werder das Spiel mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht gewonnen. Aber worauf ich ja zu sprechen kommen will, ist, du hast gesehen nach diesem 4:0 in Gladbach, wie diese Mannschaft plötzlich, die völlig verunsichert war nach Pokal aus, nach schwierigem Start in die Bundesliga, diese Mannschaft plötzlich an sich geglaubt hat und wie auch in den Tagen danach die Neuzugänge mit einer Begeisterung dabei waren, als wären sie schon ewig da. Ne? So, das zeigt einfach wieder diese alte Weisheit, nichts ersetzt im Fußball einen Sieg. Nach einem Sieg ist die Stimmung völlig anders, als wenn du verlierst. Jetzt hast du nach schwierigem Auftaktprogramm das Spiel gegen St. Pauli, Heimspiel, solltest du jetzt aber einen Fehler nicht machen und sagen, okay, ja, das gewinnen wir jetzt auf jeden Fall. Und das ist so ein Punkt, der hat mich gestört in den letzten Tagen, dass bei Werder so ein bisschen hingestellt wurde nach dem Motto, das ist jetzt ein zweiter Saisonstart, jetzt kommen so die Gegner auf Augenhöhe. Wir wissen aber noch gar nicht, wo die Augenhöhe vom Werder Bremen ist in der Saison, ob wirklich St. Pauli Augenhöhe ist, die sind meiner Meinung nach wesentlich stabiler unterwegs, als man das vielleicht auf dem Papier erwarten konnte. Die haben ihre 7 Punkte geholt, die haben 2 Spiele gewonnen, 1 unentschieden, das Unentschieden gegen Borussia Dortmund geholt, die Siege gegen Augsburg und den HSV. Die stehen mit 8:8 Toren da, was auch von einer gewissen Balance zeugt in dieser Mannschaft im Vergleich zu Werder, die mit 14 Gegentoren die Schießbude der Liga sind. Keiner, selbst Mönchengladbach nach diesem desaströsen letzten Wochenende gegen Frankfurt hat nicht so viele Gegentore bekommen. Dass man erstmal gucken muss, ist das wirklich Augenhöhe? Das Spiel ist deshalb so wichtig, wenn du das denn gewinnst als Werder Bremen, dann hast du eine Balance drin. Dann hast du nach einem schwierigen Saisonstart plötzlich aber auch 7 Punkte. Dann hast du plötzlich dieses positive Gefühl, dass die Mannschaft im richtigen Weg ist. Dann kommt die Länderspielpause, dann kannst du wieder vernünftig dich sortieren. Nicht alle sind dann weg in dieser Länderspielpause. Übrigens muss Mio Bakos die vielleicht absagen, ne? Wegen der Schulterverletzung. Müssen wir auch mal noch gucken, wie das so wird. U21-Nationalmannschaft. Aber dieses Pauli-Spiel wird was machen mit der Stimmung. Denn andersrum ist ja auch, wenn du dieses Spiel verlierst gegen St. Pauli, dann ist erstens diese Logik völlig hinfällig. Wir haben jetzt Gegner auf Augenhöhe, machen jetzt einen zweiten Saisonstart.
Nö, du kannst ja auch gegen Gegner auf Augenhöhe verlieren. Das, ja. Das meine ich ja damit.
Ja, diese Logik, dass jetzt alles gut wird, ist halt hinfällig dann. Hm? So.
Ja.
Hm? Und da bin ich halt so ein bisschen gebranntes Kind bei Werder. Der eine oder andere wird sich erinnern, als diese Logik schon mal verkündet wurde bei Werder, ist der Verein abgestiegen. Ja, das wird jetzt diesmal hoffentlich nicht passieren, aber es war genau die Nummer, die Florian Kohfeldt damals
jetzt, genau,
herausposaunt hat. Das war, glaube ich, im Dezember damals in der Saison, wo er gesagt hat, jetzt haben wir ganz schwierige Gegner, da hatten sie Dortmund, Leipzig etc. Haben wir jetzt hinter uns, da hatten wir keine Chance. Aber jetzt, vor Weihnachten, haben wir dann Mainz und Union waren das. Das sind Gegner auf Augenhöhe, da holen wir unsere 6 Punkte und dann sind wir auch wieder über den Strich und alles ist gut.
Mhm.
Dann kamen diese beiden Spiele auf Augenhöhe und die Gegner konnten sich gar nicht so tief bücken, um mit Werder im damaligen Zustand auf Augenhöhe zu sein. Werder hat beide Spiele verloren, Werder hat nicht mal ein einziges Tor geschossen in diesen beiden Spielen und danach haben sich alle relativ ratlos angeschaut. Das wird jetzt diesmal hoffentlich nicht passieren, aber es ist halt immer wichtig, sich zu erinnern, dass sowas schon mal böse schiefgegangen ist und dass es nicht selbstverständlich ist, dass du als Werder Bremen mit diesem geringen Budget, mit diesen enormen Kaderveränderungen, mit dem großen Aderlass an Stammspielern in diesem Sommer auf Augenhöhe bist mit allen anderen, die da in der Bundesliga rumlaufen. Das musst du dir erstmal erarbeiten. Mhm. Und St. Pauli ist meiner Meinung nach deutlich unangenehmer, als man das auf den ersten Blick, wenn man sich die Kaderliste so anschaut, meinen konnte. Also die haben mich überzeugt in dieser Saison.
Ja gut, sie haben aber auch die letzten beiden Spiele gegen Stuttgart und Bayer verloren. Und sie liegen 3 Punkte vor Werder. Also das heißt, sie sind noch nicht uneinholbar entflohen, den Bremern. Wobei, es kommt natürlich schon an darauf, ob du dieses Gefühl, das erzeugt wurde nach dem 0-4, nach dem 4-0 in Gladbach, ob du das konservieren kannst. Und da ist natürlich die Frage, also das sind ja solche Erlebnisse wie gegen Freiburg und jetzt zuletzt in München schon nochmal Störfaktoren. Das ist eine sehr spannende Sache, welches Werder wir erleben werden am Samstag. Das finde ich auch. Sind die da jetzt wieder euphorisch, weil sie vielleicht auch dran glauben, pass auf, jetzt geht es bei null los, wir haben diese ganzen Sachen abgehakt. Oder sind sie wieder nachdenklicher geworden, was ja selten gut ist, wenn man in ein Spiel geht und sich erinnert an die Dinge, die nicht geklappt haben und die man vielleicht gerade nicht kann.
Es wird auf jeden Fall kein Selbstläufer, ne? Dessen sollten sie sich bewusst sein. Und Ross Steffen hat das in dieser Woche so hingestellt, jetzt können wir zeigen, was wir können. Das ist eigentlich, trifft das den Kern, ne? Wenn du sagst, wir sind mit St. Pauli auf Augenhöhe und das ist ein Gegner, den können wir schlagen, dann zeig es, dann zeig, was du kannst in diesem Spiel. Ne? Der Umkehrstoß, der ist halt ein bisschen fies, ne? Aber über den reden wir erst, wenn das Spiel dann nicht gewonnen wurde.
Na gut, der Umkehrschluss, ein anderer Umkehrschluss würde ja auch heißen, sie haben bisher nicht zeigen können, was sie können. Dann würde man fragen, woran lag das? Das kann ja nicht immer nur der Gegner sein. Ich kann ja auch in München zeigen, was ich kann, dann verliere ich halt trotzdem. Aber ich habe gezeigt, was ich kann. Also finde ich auch immer ein bisschen schwierig, dann ehrlicherweise so eine Aussage. Aber auch da werden wir ja sehen, ob der Trainer recht behält, ob seine Mannschaft jetzt zeigt, was sie kann. Wir hoffen es. Wir werden es auf jeden Fall beobachten und werden uns nächste Woche dazu austauschen.
Das machen wir sehr, sehr gerne. Und schützend muss man ja noch sagen für diesen Trainer, er muss eine zweite Saisonvorbereitung hinkriegen, gerade weil halt so viele Neuzugänge erst gekommen sind. Das heißt, sind es keine 6 Wochen vergangen, in denen diese Mannschaft miteinander gespielt, trainiert hat. Die Abläufe stimmen einfach noch nicht. Und da müssen sie jetzt Tag für Tag dran arbeiten. Wenn es optimal läuft, sieht man das gegen St. Pauli dann schon. Aber es könnte sein, dass das noch einen Ticken länger dauert. Und da kann der Trainer dann nichts für. Denn er kann nichts dafür, dass die Neuzugänge in großer Zahl erst so kurz vor Transferende dann in Bremen waren.
Genau so ist es. Wollen wir mal sehen, was dieser vor einigen Wochen noch zusammengewürfelte Haufen jetzt mittlerweile schon darstellen kann. Wir gucken das Spiel gegen St. Pauli und werden nächste Woche drüber reden. JJ, es war sehr schön. Ich danke euch fürs Zuhören. Ich freue mich auf die nächste Woche, weil dann treffen wir uns wieder an gleicher Stelle, am gleichen Ort. Bis dahin. Tschüss.
Tschüss zusammen.
Marco Mock Consulting hat die Stärke und die Erfahrung, aus eigener Berufserfahrung natürlich. Darum sprechen wir auf Augenhöhe. Das heißt, ich als Marco Mock habe schon mal gearbeitet in meinem Leben, kann dadurch auch beratend tätig sein. Und wir sind schneller als die anderen. Wir sind flexibel, wir machen den Direct Search, sind extrem schnell. Mein Team und ich, das sind 7 Recruiter mittlerweile, sind schneller als die anderen.